Nischenschlager.com. Energie für Körper und Geist, der Podcast für dich und andere Menschen, die mehr aus ihrem Leben machen wollen. Hier geht's darum, das Beste aus dir herauszuholen, aus deinem Körper, deiner mentalen Stärke, deiner Ernährung und deinem Lifestyle. Und jetzt viel Spaß mit deinem Gastgeber, Erich Frischenschlager.
Ja, herzlich willkommen zur Folge 141 meines Podcasts Energie für Körper und Geist. Am Mikrofon wie immer Erich Frischenschlager und ich freue mich, dass du wieder dabei bist und dass du mir deine Aufmerksamkeit schenkst. Wenn du den Titel bereits gelesen hast, dann hast du dich vielleicht gewundert. Ja, ich habe ihn wirklich vor das Mikrofon bekommen. Den bekanntesten Hirnforscher im deutschsprachigen Raum, Dr. Dr. Manfred Spitzer. Er ist Psychiater, Psychologe und langjähriger Leiter des Transferzentrums für Neurowissenschaften und Lernen an der Universität Ulm. Ich habe ihn getroffen bei seinem Vortrag in Felsbach zu den 8. steirischen Bildungsgesprächen und habe ihn kurz vor seinem Vortrag interviewt. Und da sind wir auf erstaunliche Aussagen gekommen. Sein Vortragsthema war nämlich, wie wirkt Natur auf unser Gehirn, Natur erleben. Ins Grüne für mehr Gesundheit, Glück und eine bessere Gesellschaft. Wir sprechen darüber, warum ein Spaziergang in der Natur weit mehr ist als Erholung und warum Sport im Grünen nicht nur besser für den Körper ist, sondern auch nachhaltiger wirkt. Wir wissen ja teilweise aus eigener Erfahrung, Sport im Freien, sei es jetzt Laufen, Radfahren oder Wandern, das aktiviert nicht nur die Muskeln, sondern auch unsere Sinne und es entspannt gleichzeitig. Wer sich regelmäßig in der Natur bewegt, der hat ein stärkeres Immunsystem, er hat niedrigere Stresshormone, die Stimmung wird besser und wir haben ein geringeres Risiko für Depressionen. Und dabei reichen schon 20 Minuten im Grünen, um den Cortisolspiegel, also um den Stresshormonspiegel, nachweislich zu senken. Ich finde ein sehr spannendes Thema heute und unser Experte Dr. Manfred Spitzer, der wird uns all diese Fragen heute beantworten. Bevor wir aber in das Thema so richtig reinstarten, da habe ich noch einen sehr, sehr spannenden Fortbildungstipp für dich, wo du nicht nur deine Stressparameter senken kannst, sondern wo du auch ganz viel profitierst, wenn du Trainer bist, wenn du Coach bist, wenn du Sportlerinnen betreust oder auch nur für dich selbst, für die Steigerung deiner Performance. Die Bundessportakademien laden von 26. bis 28. September zur dritten Auflage der BSBA Trainer Convention am Farkasee ein. Das wird ein inspirierendes Wochenende für alle engagierten Trainerinnen und für alle Sportbegeisterten, die ihre Kompetenzen für das sportliche Training weiterentwickeln möchten. Das Thema für die ganze Fortbildung lautet Future Skills im Coaching und das werden wir auch entsprechend abfeiern. Schon am Freitagabend gibt es ein Warm-up mit der Tiroler Sportpsychologin Dr. Miriam Wolf zum Thema vier Säulen einer leistungsfördernden Beziehungskultur zwischen Trainerin und Athletin. Wir wissen ja aus den Medien, dass hier oft Probleme auftreten können und genau da hat Dr. Miriam Wolf ein einfaches Vier-Säulen-Programm entwickelt, was hier Abhilfe schaffen kann. Also ein Know-how, was du auf jeden Fall mitnehmen solltest. Am Samstag und am Sonntag gibt es dann ein Feuerwerk an Workshops und an Vorträgen im Bundessport- und Freizeitzentrum am Farkasee. Mit dabei ist Lukas Kitzberger und Martin Mader von der Löwenherz Fitness Company, außerdem Thomas Strobel und David Lechner. Einen kleinen Auszug von den Themen möchte ich dir auch noch geben, damit du siehst, dass es hier wirklich um Future Skills geht, die du auf jeden Fall brauchen wirst, wenn du im Sport tätig bist. David Lechner zeigt dir gezielte Trainingssteuerung mit Biofeedback und einfachen Diagnosetools. David hat bei Fitnessprofessor Stefan Geisler studiert, den kennt man ja aus diversen YouTube-Videos und hat auch das Programm von Jürg Hösli durchgemacht und wendet das auch in seiner täglichen Praxis an. David weiß also, wovon er spricht, und das wird er dir hier weitergeben. Thomas Strobel ist ja schon bekannt, er war ein Interviewpartner von mir im Podcast und hat auch eine Fortbildung gegeben zum Thema »So unterstützen die richtigen Nährstoffe deinen Muskelaufbau«. Höre da gerne rein, es ist die Folge 129. Thomas arbeitet bei der Trainer Convention zum Thema Sprungtraining mit System, vom Athletiktraining zur sportartspezifischen Leistung. Ein sehr interessanter Workshop, wie ich finde, weil eben gerade das Sprungtraining oft sehr stiefmütterlich behandelt wird und weil Thomas hier ein spezielles System präsentiert, wie du das in deinen Trainingsalltag einbauen kannst. Von der Löwenherz Fitness Company haben wir auch Lukas Kitzberger dabei und Martin Mader. Beide halten einen Workshop. Bei dem einen geht es über HIIT-Training in der Praxis, auch wieder mit zielgerechter Trainingssteuerung, mit unterschiedlichsten Intervallformen, und Lukas wird hier eine ganz neue App vorstellen, die wir hier anwenden können. Martin Mader schaut sich die Zukunft von Trainern an. Wie können sie in der Zeit von KI und Digitalisierung noch mehr Kompetenzen aufbauen und das auch in ihre Praxis umsetzen? Das gesamte Programm von 26. bis 28. September kannst du nachlesen auf unserer Website bewegungsakademie.at. Dort findest du auch den Link zu den günstigen Early Bird Tickets. Diese gibt es nicht mehr lange und sie sind limitiert, also schnell reinschauen und die Tickets sichern. Ich freue mich, wenn wir uns Ende September bei dieser Veranstaltung sehen und ein wenig plaudern können. Ein unglaubliches Programm erwartet uns am 26., 27. und 28. September. Ja, das wird ein Spaß, ich freue mich. Jetzt wartet auf uns das Interview mit Dr. Manfred Spitzer zum Thema Naturerleben ins Grüne für mehr Gesundheit, Glück und eine bessere Gesellschaft. Bei mir sitzt der Psychologe und langjährige Leiter des Transferzentrums für Neurowissenschaften und Lernen an der Universitätsklinik in Ulm, Dr. Dr. Manfred Spitzer, den ich hier recht herzlich begrüßen möchte im steirischen Vulkanland. Herzlich willkommen, Herr Dr. Spitzer.
Ja, grüß Gott.
Sie sind heute im Rahmen der 8. steirischen Bildungsgespräche zu Gast und haben heute Abend einen Vortrag zum Thema Naturerleben ins Grüne für mehr Gesundheit, Glück und eine bessere Gesellschaft. Ihr Thema führt uns heute auch gleich zur ersten Frage. Warum fühlen sich Menschen wohler in einer grünen Umgebung? Gibt es sowas wie einen Wohlfühleffekt in der Gehirnforschung?
Also es gibt tatsächlich eine Menge Belege. Zunächst mal braucht man dafür keine Gehirnforschung. Man muss im Grunde genommen entweder die Leute selber fragen, wenn sie zum Beispiel in der Stadt irgendwo rumlaufen oder wenn sie in der Natur rumlaufen, oder man muss sie gut beobachten, oder man kann sogar Messungen machen von Blutdruck, von Puls, sogar von Stresshormonen im Speichel zum Beispiel. Und das hat man alles gemacht. Und da kommt immer wieder raus, dass Natur auf den Menschen einfach eine positive Wirkung hat, und zwar tatsächlich auf die Gesundheit einerseits, und zwar kurzfristig und auch längerfristig, aufs Wohlbefinden. Und dann, und das ist erst vor etwa 10 Jahren genauer untersucht worden, tatsächlich auch auf das moralische Empfinden von Menschen. Also das wird irgendwie, prosozialer. Also man wird einfach, ja, man kann schlicht sagen, ein besserer Mensch, wenn man sich in der Natur aufhält, im moralischen Sinn. Und das ist tatsächlich auch sogar experimentell nachgewiesen worden. Und das ist schon erstaunlich, dass das so ist. Vermutet wurde das ja alle schon lange, aber dass man es empirisch knallhart zeigen konnte, das ist neu. Und vielleicht noch zur Gehirnforschung. Ja, die gibt es tatsächlich auch. Man kann die Leute in den Scanner legen und dann kann man ihnen Bilder von Städten zeigen oder Bilder aus der Natur. Und Gehirnareale, die eher mit Angst und Stress verbunden sind, die sind geringer aktiv, wenn man Bilder von Natur zeigt. Das konnte man einfach nachweisen.
Hat es jetzt nur mit der Umgebung Grün oder eher Beton zu tun oder auch mit der Frequenz von Menschen, weil in der Stadt ja auch viel mehr los ist, da muss man immer viel fokussierter sein, dass man nicht mit jemandem zusammenläuft, das ist einfach viel hektischer. Ist das vielleicht auch ein Punkt, der da mitspielt oder ist es wirklich nur die Grünanlage?
Also bei den Untersuchungen hat man natürlich, wenn man hinterher eine klare Aussage machen will, dann muss man vorneweg gucken, dass man alles andere, wenn möglich, gleich hält, beziehungsweise die Untersuchung entsprechend kontrolliert, wie man das nennt. Deswegen, im praktischen Leben wird alles Mögliche eine Rolle spielen. Ja, na klar, im Wald hat man kein Autogehupe und da rempelt einer auch nicht an, weil da nicht so viele Leute sind. Ja, das wird alles eine Rolle spielen. Aber man hat bei der Wissenschaft dazu, hat man natürlich versucht, diese Dinge alle gleich zu halten, damit man dann tatsächlich Aussagen über das, ja, was soll ich denn sagen, den Effekt von Natur, also ohne alles andere, dass man den hat. Ja? Also Ihre Frage, es trifft beides zu, aber für die Wissenschaft hat man schon versucht, den Effekt von der Natur selber rauszubekommen. Und da ist es, man kann ja auch Bilder nehmen und die klappen auch, aber nur ein bisschen, also nicht so gut wie tatsächlich die Natur, das konnte man auch zeigen. Deswegen natürlich die Untersuchung im Scanner, die geht ja nur mit Bildern, weil im Scanner geht kein Wald, ja, und kein Rasen. Aber da gibt's Effekte in die richtige Richtung. Wenn man jetzt dann das mit den Effekten, die man anders wie messen kann, dann vergleicht, dann muss man sagen, haben Bilder etwa so die Hälfte der Effektstärke wie die wirkliche Natur in die gleiche Richtung. Dass man sagen muss, der Effekt ist durchaus gar nicht so klein und dazu gibt es sogar auch Studien, er wird allgemein unterschätzt. Also es ist ganz verrückt, man hat die Leute gefragt, wie geht's ihnen denn so? Ja, und dann haben, und zwar auf einer Skala von 0 bis 100 und sagen die Leute, ja, also so bei 55. Ja, und was meinen Sie, wenn Sie jetzt mal rausgehen, spazieren, wie geht's Ihnen danach? Ja, so vielleicht bei 60. Okay, wissen Sie was? Jetzt gehen wir mal spazieren. Mal raus in die Natur. Und dann geht man raus und dann kommen Sie wieder zurück. Und wie fühlen Sie sich denn? Ah, 85. Also so ähnlich hat man die Studie gemacht. Und da kam tatsächlich, das hat man mehrfach gemacht, weil man beim ersten Mal nicht richtig dran geglaubt hat. Und es kam raus, die Leute unterschätzen systematisch den Effekt von der Natur. Wenn man sie also vorher fragt, denken sie, ja, ein bisschen wird es schon sein. Und wenn man hinterher danach guckt, wie ist es denn wirklich? Und da ist er deutlich größer. Das ist auch interessant, dass die Leute, dass ihnen gar nicht klar ist, wie gut ihnen Natur tut.
Ja. Das wird tatsächlich grob unterschätzt. Ich habe jetzt aber auch herausgehört, dass sich unsere Hörerinnen und Hörer, die vielleicht in einer Wohnung in einem urbaneren Raum leben, mit einigen Hacks die Natur in die Wohnung holen können. Zum Beispiel mit Landschaftsbildern oder mit einem Soundeffekt, wo man Vogelgezwitscher einspielt oder vielleicht auch mit Grünpflanzen. Hat das dann auch eine positive Wirkung auf uns?
Das hat tatsächlich auch eine Wirkung. Also es gibt eine ganz nette Studie von Wiener Kollegen, Karl Grammer und Frau Oberzaucher, die haben das gemacht. Die haben eine Führerscheinprüfung, die oft in großen Sälen stattfindet, gemacht. Und dann haben sie noch eine Führerscheinprüfung gemacht im gleichen großen Saal und da haben sie Zimmerpflanzen aufgestellt. Und es stellt sich raus, dass die Prüfungsergebnisse, wenn Zimmerpflanzen da waren, besser waren. Also tatsächlich, weil die Leute entspannter waren und deswegen sozusagen, wenn man Fragen entspannter antwortet, dann kommt man leichter drauf, weil oft ist man ja so aufgeregt, dass man, obwohl man es weiß, eben wegen der Aufregung nicht drauf kommt. Und dieser Effekt, der wird offenbar durch die Pflanzen geringer, weswegen man eher auf die richtige Lösung kommt. Und nochmal, das finde ich eine ganz witzige Studie, Führerscheinprüfung ist ganz klar beeinflusst durch Zimmerpflanzen.
Ja, das ist erstaunlich, denn es geht ja hier um junge Menschen, so 18, 19, 20 Jahre und die zieht es ja eigentlich mehr in den urbaneren Raum. Und trotzdem hat aber auch die Natur eine positive Wirkung auf sie, obwohl sie es vielleicht nicht wissen.
Die Jungen wollen dahin gehen, wo was los ist, vor allem wo viele Menschen sind, weil sie möchten mit anderen Menschen zusammen sein und ich meine, zwischen 18 und 25, da trifft man sich, da trifft man vielleicht auch den Mann oder die Frau fürs Leben und so weiter. Das will man nicht verpassen. Ja, also diejenigen, die sich da gar nicht drum gekümmert haben, von denen stammen wir nicht ab. Ja, weil die, das ist ganz einfach. Ja. Nochmal vielleicht auch zur Wohnung. Die allererste Studie, die wirklich so den Stein ins Rollen gebracht hat, was Naturerleben war, die ist im Fachblatt Science publiziert und da hat ein Architekt, das war wirklich ein Architekt, ein Herr Ulrich, der ist ins Krankenhaus und hat geguckt, wie lange waren die Patienten nach einer Gallen-OP, wie war die Erholungsphase im Krankenhaus und er hat herausgefunden, wenn das Krankenzimmer, wenn das ins Grüne geht, verglichen mit einem Krankenzimmer, was auf eine Backsteinwand guckt, beim ins Grüne gehenden Krankenzimmer waren die Leute von 7 Tagen einen Tag weniger, also nur 6 Tage im Durchschnitt postoperativ im Krankenhaus und sie haben weniger Schmerzmittel und weniger Schlafmittel gebraucht. Also das konnte er messen. Und gar nicht mal mit allzu viel Personen, es waren vielleicht 40, 50 Personen, also es kam klar statistisch raus. Und es ist deswegen auch im Fachblatt Science, also das ist nicht irgendwie so im, ich sag mal, Hintertupflinger Naturkunde-Fachblatt, sondern im knallharten Wissenschaftsfachblatt, was weltweit publizierte, im Jahr 1984 publiziert worden. Und nachdem diese Arbeit erschienen war, kamen andere auf die Idee, hey, stimmt das? Ist da was dran? Können wir mal genauer gucken? Können wir den Effekt weiter untersuchen und so weiter? Also diese Arbeit vor, naja, immerhin 40 Jahren hat die Sache ins Rollen gebracht. Das muss man ganz klar sagen. Und da ging es nur ums Krankenzimmer auf einer Backsteinwand oder ins Grüne. Mehr nicht.
Aber man schaut ja dann, wenn man dort in einem Bett liegt, eigentlich ununterbrochen aus dem Fenster raus. Und man schaut ja dann nicht an die Decke oder so. Und das kann dann schon sein, auch wenn es nur ein kleiner Ausschnitt ist. Jetzt weiß man, dass Natur so wirkt, wie sie das eben beschreiben. Und wir wissen auch, dass zum Beispiel ein Spaziergang im Wald oder im Grünen nachweislich verschiedene Stressparameter nach unten drückt, so wie Cortisol oder Adrenalin. Aber hat man hier auch ein Erklärungsmodell, warum das so ist? Ist es, weil wir aus der Evolution einfach gewohnt sind, Millionen von Jahren in der Natur gelebt haben? Ist das vielleicht ein Ansatz oder gibt es da auch andere Erklärungsmodelle?
Also die Evolutionsbiologie, diese Erklärungen sind interessant, aber sie sind schwer empirisch zu überprüfen. Ja? Aber die evolutionsbiologische Theorie ist einfach die, dass die Menschen schon immer gerne sich dort aufgehalten haben, wo sie Grün hatten, wo sie was Anzeichen von Wasser ist und am Wasser natürlich auch. Deswegen auch das blaue Wasser spielt eine große Rolle. Und wo man einen Blick hatte. Weil wenn man einen Blick hat, also weit in die Landschaft gucken kann, dann sieht man ja, wenn Gefahr auf einen zukommt. Und genau deswegen ist ein Blick sowas Stressabbauendes. Ja? Da brauche ich nicht überlegen, muss ich mich jetzt schnell verkriechen oder sowas, wenn ich sehe ja, was kommt. Ja? Und deswegen am Wasser, im Grünen und mit Blick, das wollen wir alle. Und das Interessante ist, man muss sich nur die Immobilienpreise angucken, dann sieht man, dass das weltweit so ist. Also es ist völlig kulturunabhängig. Ja? Also wenn Sie das gleiche Häuschen im Grünen ist teurer, am Wasser ist noch einmal teurer, mit einem Blick ist noch einmal teurer und das Häuschen im Grünen, am Wasser und mit Blick ist unbezahlbar. Ja? Also das ist interessant und das ist überall so. Das ist wirklich überall so. Und wenn man dann guckt, wie viel ist das den Leuten wert, also wie groß ist der Preisunterschied, dann ist das haut einen vom Stuhl. Der ist riesig. Ja, also wir zahlen für Naturerleben in dem Sinn, wenn es um die Immobilie geht, richtig viel Kohle. Ja? Und die Erklärung ist ja, wenn das wirklich kein kulturelles Phänomen ist, was es eben nicht ist, weil es überall gilt, dann muss das ziemlich tief in uns Menschen drinstecken. Ja? Und man muss sich nur überlegen, wer vor 1 Million Jahren gesagt hat, also Blick interessiert mich nicht und am Wasser, ach nö, das mag ich nicht und Grün, nö, habe ich nichts, möchte ich nicht, ja. Von dem stammen wir eben vielleicht eben auch nicht ab, ja. Und deswegen ist es eben vielleicht so, dass diese Vorlieben ganz tief in uns drin stecken, also richtig biologisch in uns angelegt sind. Das vermuten heute viele und ich glaube auch, dass da was drin ist, sonst wären die Effekte nicht so groß. Also das nehmen wir als Savannentheorie des Naturerlebens und der Effekte vom Naturerleben also in die wissenschaftliche Diskussion eingesetzt. Also diese Überlegung, die hat sogar einen Namen. Ja, und die kam so auch vor 2 Jahrzehnten etwa auf, wo die Leute angefangen haben, sich dann ausgehend von den immer wieder sich zeigenden Befunden dann Gedanken darüber zu machen, ja, wie kommt das eigentlich? Ja, und dann kam man auf sowas.
Die 8. steirischen Bildungsgespräche, die stehen ja auch unter dem Thema draußen lernen in und mit der Natur. Jetzt ist es auch für Kinder einfacher, in der Natur zu lernen oder auch für Erwachsene. Es gibt ja auch viele, die sich Inhalte merken müssen. Gibt es da Hinweise darauf, dass hier die Aufmerksamkeit vielleicht gesteuerter ist und dass Gedächtnisleistung vielleicht verbessert werden sogar?
Also wozu es tatsächlich sehr gute Untersuchungen gibt, ist zur Aufmerksamkeit. Zunächst mal geht es bei Aufmerksamkeit ja immer auch gleich um Aufmerksamkeitsstörungen. Und das hat man tatsächlich untersucht. Also wenn Sie sich im Zimmer aufhalten, haben Sie mehr Symptome von Aufmerksamkeitsstörungen. Wenn Sie rausgehen, nehmen die ein bisschen ab. Und wenn Sie dann noch in die Natur gehen, dann nehmen Sie vor allem ab. Also das hat man alles nachweisen können, dass aufmerksamkeitsgestörte Kinder wesentlich weniger Symptome haben, wenn sie sich in der freien Natur aufhalten, also richtig im Grünen, ja, da ist man aufmerksamer. Das kann man natürlich versuchen zu nutzen. Es gibt ja es gibt Waldkindergärten, wo die Kinder also draußen rumstolpern. Und es gibt auch Bemühungen, dass man eben sagt, okay, wenn man eine Schule baut, dann gucken wir, dass was im Grünen ist. Genauso wie es, also der Herr Ulrich, der hat unendlich viele Krankenhäuser mitgestaltet und da vor allem eben in der Umgebung, weil er gesagt hat, wir müssen dafür sorgen, dass da grün ist drumherum, damit die Patienten schneller gesund werden. Ja, das ist ganz simpel und das hat er auch in vielen Fällen hingekriegt. Und wir könnten jetzt auf jeden Fall den Gedanken aufgreifen, wenn es um Bildung geht. Wir wollen auch, dass Schulen eben nicht nur in der Betonwüste sind, sondern dass da Natur ist, weil wir wissen, dass das auf die Aufmerksamkeit verbessert, definitiv verbessert.
Geht dann die Konzentrationsfähigkeit mit einher, dass sich die verbessert?
Ja, also Konzentrationsfähigkeit ist ja ein anderes Wort für also aufmerksam und wir also der Aufmerksamkeitsgestörte, der ist eben leichter ablenkbar und der kann sich eben schwerer fokussieren und die Natur hilft ihm, sich zu fokussieren. Das ist einfach so.
Also wenn wir effiziente Gebäude hinstellen wollen für Spitäler oder Schulen, dann müssen wir die im Einklang mit der Natur und mit dem größtmöglichen Zugang zur Natur eigentlich bauen. Ne?
Ja,
exakt. Gibt es Ihrer Meinung nach auch eine Art Defizitsyndrom, also wenn man zu wenig in der Natur ist, bei Kindern, bei Menschen überhaupt? Und wie würde sich das langfristig auf die Gesellschaft auswirken oder auf Städte?
Also das Naturdefizitsyndrom, Nature Deficit Syndrome, das wurde tatsächlich so vor etwa 20 Jahren in den USA schon, da gibt es Bücher drüber und es wurde publiziert. Ja, wirklich Naturdefizitsyndrom. Und das ist letztlich das Gegenteil von dem, was die Natureffekte macht. Also man ist mehr gestresst. Auch langfristig mehr gestresst, was sich dann eben auch in größerer Neigung zu Hypertonie, zu hohem Blutdruck, zu einem prädiabetischen Stoffwechsellage bis hin zum Diabetes auswirkt. Es wirkt sich auch eher aus, dass man weniger Bewegung hat, weil man in der Natur bewegt man sich zu Hause, also in Räumen sitzt man rum oder liegt rum. Das wirkt sich ungünstig wiederum aufs Körpergewicht aus und das gehört. Und dann eben noch die fehlende Fähigkeit, sich zu fokussieren. Das sind so die Kernmerkmale des Nature Deficit Syndroms, wie es tatsächlich genannt wird. Und Therapie ist raus. Also wir Deutschen haben ja ein Problem mit den Pfadfindern, weil die zur NS-Zeit instrumentalisiert wurden, diese Bewegung. In Großbritannien und auch in den USA gibt es Millionen von Boy Scouts und Girl Scouts. Und da geht es immer darum, dass man rausgeht, dass man lernt, wie macht man Feuer. wenn es einem nach, damit man nachts nicht friert, wenn es kalt wird, um auch, oder wenn man in der Wildnis ist, um wilde Tiere zu vertreiben und so weiter. Das lernen die Kinder und zwar wirklich millionenfach. Das sind große Bewegungen und da hat man eben auch tatsächlich, gerade in Großbritannien gibt es die auch, und ich kenne eine Studie aus Großbritannien, wo man solche Scouts untersucht hat. Und man stellt fest, dass wer bei den Scouts war, dessen Lebensverlauf war insgesamt besser. Also wenn man die ehemaligen Scouts mit 50 kriegt und dann die befragt, dann stellt sich raus, die sind gesünder, die sind beruflich weitergekommen, ja, die haben sich besser im Griff und sind auch glücklicher. Und dann konnte man, es gibt auch Eagle Scouts, das sind sozusagen die oberen 5% der Scouts, die sind besonders gute Scouts gewesen. Und bei denen ist der Effekt noch größer. Ja, also das konnte man zeigen. Und er ist sogar dosisabhängig. Man konnte zeigen, die Anzahl der Jahre, die jemand Scout war, die machen einen positiven Einfluss. Je mehr Jahre einer Scout war, desto größer ist dieser Einfluss des Scout-Gewesenseins. Ja. Also der Aufenthalt in der Natur und dieses Scout-Leben, das führt offenbar zu positiven Veränderungen, die man nach Jahrzehnte später noch feststellen kann und die sich wirklich auf den gesamten Lebensverlauf ausgewirkt haben. Deswegen, hier geht's um was. Das ist nicht so ein nettes Beiwerk. Ja. Mal spazieren gehen, ja, kann ja nicht schaden. Das ist so denkt man in Deutschland über Natur. Ne? Ist nett für sonntagsnachmittags. Aber ansonsten hocken wir uns wieder vor die Röhre und gucken uns irgendwas an, ja. Und so ist es halt nicht. Man muss es und sollte es wirklich ernster nehmen und dass man darauf achtet, dass man jeden Tag auch mal vielleicht ein Stündchen in der Natur ist. Warum denn nicht? Wenn man sich das angewöhnt, wird man irgendwann mal es nicht mehr missen wollen.
Also es ist ein richtiges Hard Fact eigentlich für die Gesundheit und fürs Lebensglück. Ja. Und wenn man das jetzt da gleich koppelt, weil es gibt ja in der als Bewegungsempfehlung die 8.000 oder 10.000 Schritte täglich, dann würde das ja Sinn machen, wenn man die in der Natur verbringt. Und jetzt meine Frage, ich als Sportler, macht es einen Unterschied oder kennen Sie da Studien, ob man seinen Sport in der Natur macht oder ob man Sport in der Halle macht? Das wäre nämlich auch spannend für mich.
Das gibt es tatsächlich auch. Und zwar hat man das untersucht, wenn man Sport macht, das erzählen ja viele Leute, dann hat man gute Ideen, da ist man kreativ. Ne? Beim Joggen fallen einem die Lösungen von Problemen ein. Ja? Weil man da so ein bisschen runterkommt, entspannter ist und nicht mehr so ganz so angestrengt nachdenkt. Man ist eher so locker drauf und das ist die Voraussetzung für Kreativität. Und jetzt hat man sich tatsächlich die Frage gestellt, ja, wenn ich jetzt rausgehe und jogge, ist es dann die Tatsache, dass ich draußen bin, die mich kreativ macht, oder ist es die Tatsache, dass ich mich bewege und am Joggen, die mich kreativ macht? Und das Verrückte ist, man hat jetzt ein Experiment gemacht, um diese beiden Faktoren sozusagen auseinanderzukriegen. Man hat gejoggt, entweder drin oder draußen, und man hat am Tisch gesessen drin, damit man das Effekt vom Joggen rauskriegen konnte, also drin joggen oder drin am Tisch sitzen. Und draußen war es, mit dem Rollstuhl durch den Wald gefahren werden, ja, geschoben werden. Also ich sitze und werde durch den Wald geschoben oder ich jogge durch den Wald. Hatte also vier Bedingungen, ja, und wurde immer vorher und hinterher Kreativität gemessen und da wurde geguckt. Und was stellt sich raus? Es ist wirklich beides. Also das Joggen hat einen Effekt, man ist kreativer, die Natur auch. Und wenn ich beides habe, dann bin ich am kreativsten. Also das addiert sich sogar, der Effekt vom Joggen und von der Natur. Das Dümmste, was ich machen kann, ist, wenn ich am Tisch drin sitze, wenn ich da kreativ sein will, weil da bin ich es nicht. Da bin ich es am wenigsten. Ja? Und wenn ich durch den Wald jogge, da habe ich die besten Einfälle.
Das ist eine sehr schöne Studie, finde ich. Man sieht ja auch immer wieder Schauspieler in der Natur spazieren gehen und sich Texte zu merken zum Beispiel.
Ja, weil man da fokussierter ist. Merken bedeutet ja, dass man Inhalte tief verarbeitet. Also je mehr ich im Kopf mit einem Inhalt mache, ja, wenn ich den nur vor mich hin brabble, ja, also meinetwegen irgendeine Textzeile brabble ich vor mich hin, passiert im Hirn eigentlich nicht viel. Wenn ich mich auf diese Textzeile konzentriere, überlege, was sagt mir das eigentlich? Was ist denn die Bedeutung von diesem Text, auch im Kontext, den ich ja auch gerade lerne? Wenn ich da also drüber nachdenke, dann ändert sich in meinem Gehirn viel, das heißt, dann bleibt er hängen. Ja, es ist wirklich das Ausmaß des Nachdenkens, was bestimmt, ob es hängen bleibt oder nicht. Nicht die Zeit, die ich vor mich hin brabbel, wie man immer so denkt. Mhm. Ja. Und deswegen führt Naturerleben, wenn ich fokussierter, konzentrierter bin, weniger abgelenkt, dass ich intensiver über diese Inhalte nachdenke und dann bleiben sie besser hängen. Das ist total simpel eigentlich.
Ich möchte jetzt noch einmal den Fokus auf Japan legen. Dort gibt es ja die Tradition des Waldbadens. Shirin-yoku, sagen Sie dazu.
Es wurde vom japanischen Gesundheitsministerium im Jahr 1982 erfunden. Auch der Name Waldbaden wurde 1982 erfunden und seitdem, also einfach in den Wald gehen und da kann man sitzen, liegen, laufen, egal, aber im Wald. Und die haben eben auch dann wirklich Untersuchungen gemacht und zwar in 28 verschiedenen Wäldern mit jungen Leuten, älteren Leuten und die mussten dann in den Wald gehen und da wurde einfach geguckt, wie geht's denen, man hat aber auch Blutdruck und Puls gemessen und es gibt ein dickes Buch mit lauter Studien zum Waldbaden, das erschien ein paar Jahre danach. Und da kommt raus, dass das einfach positive Effekte hat, weswegen bis heute ist dieses Shirin-yoku einfach eine Aktivität, die gerade von den Japanern sehr bewusst gepflegt wird.
Also wir haben da die Scouts und das Shirin-yoku haben uns da andere Länder was voraus, obwohl wir eigentlich auch in so einer schönen Natur leben?
Also ich glaube, den Österreichern haben die Briten und die Japaner nichts voraus, wenn ich mir angucke, wie hier, wie eng verbunden er mit der Natur ist und wie kulturell auch überformt Natur ist. Es ist ja kein Fehler, wenn man jetzt sagt, wir machen die Natur noch ein bisschen schöner. Die größten Effekte, die größten gesundheitlichen Effekte, die sind nebenbei tatsächlich bei Parklandschaften, weil da die Natur in gewisser Weise, einerseits ist es noch Natur und ganz deutlich Natur, aber sie ist auch so ein bisschen gezähmt. Ja, ich muss keine Angst haben im Park, dass ich vom Löwen angefallen werde, weil da gibt's keine. Ja, deswegen und die wirkliche Natur, die Wilderness, wie die Amerikaner sagen, oder die Wildnis, wie wir sagen, die hat ja auch manchmal gefährliche Aspekte. Und das ist eigentlich das, was uns unserer Gesundheit nicht unbedingt zuträglich ist. Weswegen man sagen muss, die Kulturlandschaft, und das ist eigentlich das, was wir in Europa mit Natur, wenn wir Natur sagen, meinen. Denn es gibt eigentlich in Europa gar keine Natur mehr. Vielleicht von den hohen Hochgebirge abgesehen, wo keine Straße ist und kein Weg und keine Spur von Menschen. Aber wenn man so die normale Landschaft in Deutschland sowieso, gibt es ja gar Hochgebirge. Wenn man die sieht, das ist alles Kultur. Also wenn wir an Natur denken, denken wir an einen Feldweg, einen Rhein und Feld und Wald und Wiese. Eine Wiese ist gemäht, ja. Ein Feld ist bestellt, ein Feldweg ist, den haben Menschen hingemacht, damit man da laufen kann. Ja. Aber das ist das, was uns zur Natur einfällt. Das ist alles Kulturlandschaft, aber seit Jahrtausenden bestehende Kulturlandschaft. Und man muss ganz klar sagen, wir meinen meistens Kulturlandschaft, wenn wir Natur sagen. Das ist aber auch völlig okay, weil diese, ich sag mal, leicht gezähmte Natur, die ist bekanntermaßen, hat die besten positiven Effekte auf uns Menschen. Eben die Wildnis ohne das Wilde dran, ja? Weil das kann uns ja Angst machen, das kann uns ja auch gefährlich werden.
Aber wir schauen lieber auf einen gepflegten Garten als auf einen ungepflegten. Das können wir auch so festhalten, oder?
Das kann man so sagen, was dann wieder auch durchaus zu Zielkonflikten führen kann. Also mein Garten zu Hause, den lasse ich oft einfach so vor sich hin wuchern. Und meine Frau ist völlig entsetzt. Wir wohnen noch nicht zusammen. Aber wenn sie mich dann mal besucht, wie sieht es denn bei dir aus? Bei ihr ist es geschleckt. Und also ein Park, wie er schöner nicht sein könnte. Und bei mir ist einfach, ich sage immer, ein Biotop. Also alle Ulmer Igel wissen, beim Professor Spitzer können wir überwintern, da gibt es genug Unterholz und da ist es dickicht und alles. Und also es gibt tatsächlich Überlegungen, die sagen, wir brauchen gerade in Städten mehr Dickicht und Unterholz, weil wenn jeder wirklich einen geschleckten Garten macht, dann ist für Igel kein Platz mehr. Ja? Und die brauchen wir halt auch. Das ist auch mittlerweile sozusagen wissenschaftlich nachgewiesen. Ich mache das bei mir zu Hause nicht wegen der Wissenschaft, sondern einfach, weil ich keine Zeit habe, mich um alles so zu kümmern, wie meine Frau das in ihrem Haus macht. Aber ich kann durchaus mit guten Gründen rechtfertigen, dass es kein Fehler ist, wenn man auch mal ein paar Biotope in der Nachbarschaft hat. Da sollten sich auch Nachbarn nicht aufregen, sondern sollen sagen, gut, ich habe meinen geschleckten Garten, bin froh, dass der zwei Häuser weiter so eine Wildnis im Garten hat, denn die braucht man halt auch, wenn man Vögeln und kleinen, also Igeln und anderen Lurchen und so weiter, Fröschen, wenn man denen einen Raum geben will.
Also wenn ich mal keine Lust mehr aufs Rasenmähen habe, dann sage ich einfach, ich mache jetzt ein Igelhotel, so wie beim Dr. Spitzer.
So ist es, ja.
Wir nähern uns schon dem Schluss, aber eine Frage hätte ich jetzt noch. Sie haben sich auch sehr viel mit der Digitalisierung auseinandergesetzt und mit der künstlichen Intelligenz. Da gibt es ja viele Themen, die ein wenig kontrovers diskutiert werden. Und kann da die Natur vielleicht helfen, diesen Ausgleich zu schaffen zwischen Digitalisierung, zwischen künstlicher Intelligenz, aber dass ich trotz meine Balance, meine Mentale behalte, wenn ich mich entsprechend lang in der Natur aufhalte?
Also die Antwort ist auf jeden Fall ja. Ich denke mir, wir müssen noch ein bisschen klarer sehen, dass, ich sag mal, die neueste Studie aus Deutschland, Postbank hat die gemacht an über 1000 Jugendlichen, die hat gezeigt, dass der 14- bis 17-Jährige in der Woche 72 Stunden mit Bildschirmmedien zubringt. Das sind gut 10 Stunden pro Tag. Das hat sogar mich überrascht. Ich wusste, es sind 6 oder 7 oder 8 Stunden, aber mittlerweile sind es in Deutschland 10. Ja? Die Hälfte etwa Smartphone und die andere Hälfte eben, was es sonst noch so alles an Bildschirmen gibt. Und das ist definitiv zu viel. Ja. Und deswegen, und gerade bei Kindern und Jugendlichen, glaube ich, ist der Effekt, wo sich die Gehirne noch entwickeln und wo eben die Grundlagen, auch die Gebräuche und die Haltungen für den Rest des Lebens entwickelt werden. Deswegen, also wir müssen die Pfadwege unbedingt neu erfinden. Gerade in Deutschland, da gibt es das alles eigentlich fast nicht mehr. Und wir müssen das wieder auf ein höheres Niveau bringen und müssen dafür sorgen, dass die Kinder wieder mehr rausgehen und mehr ins Freie gehen. Als ich klein war, da war man den ganzen Nachmittag draußen. Die Schule ging bis 1 und dann war man draußen. Und die schlimmste Strafe war 2 Stunden Stubenarrest. Ja. Heute sind die Kinder immer zu Hause, immer im Zimmer. Die Eltern sind froh, wenn er zu Hause im Zimmer hockt, was er da macht, ist egal, er hockt halt vor dem Bildschirm und ballert, ja. Aber da denken die Mütter, da kann er schon nicht entführt werden, er kann nicht vom Baum fallen beim Baumklettern, er kann nicht vom Auto überfahren werden, also draußen lauert doch die Gefahr, wenn er im Zimmer hockt, ist doch gut. Das ist zu kurzfristig gedacht, weil wenn das Kind eben die Kindheit im Zimmer verbringt, dann hat es eine verarmte Kindheit, es hat viel weniger seine Potenziale entwickelt und es hat am Ende mit höherer Wahrscheinlichkeit kardiovaskuläre Erkrankungen, nämlich es hat Übergewicht, es hat Diabetes, es hat einen Bluthochdruck und dann stirbt es früher. Ist das gut? Nein. Und das wollen wir nicht. Und deswegen müssen die Mütter wissen, die Kinder müssen raus. Und früher sind sie von alleine rausgegangen, weil sie neugierig waren, weil sie mit anderen Kindern zusammen sein wollten. Und das ersetzen wir heute durch bunte Bildschirme. Und das sollen wir nicht. Und das dürfen wir auch nicht zulassen. Zumal ein paar amerikanische Milliardäre daran verdienen, dass die 10 Stunden am Tag sich mit Inhalten auseinandersetzen, die von denen bestimmt werden. Und das kann doch nicht sein, also Stichwort Neuroplastizität, unser Gehirn ändert sich durch seine Benutzung. Wenn unsere Kinder 10 Stunden lang das Gehirn benutzen, um amerikanischen Milliardären zu mehr Profit zu verhelfen und nicht um gesund zu werden und mehr Bildung sich anzueignen, dann stimmt doch was nicht. Und vor allem stimmt was nicht, wenn wir Erwachsene das zulassen. Denn die Kinder können das noch nicht entscheiden, sie können noch nicht sich selbstverantwortlich, wir sind ja für sie verantwortlich, weil sie noch keine 18 sind. Und solange wir für sie verantwortlich sind, dann können wir doch nicht 10 Stunden ihrer Zeit den amerikanischen Konzernchefs geben. Das tun wir aber gerade. Und das ist unverantwortlich.
Genau, da braucht es noch ein bisschen Bildung für die Eltern, glaube ich auch. Ja.
Definitiv. Es ist halt so einfach. Wissen Sie, vor 100 Jahren hat man kleinen Kindern ein Läppchen unter die Zunge gegeben, das war mit Alkohol und Opium getränkt und dann waren die, wenn sie gerade mal nicht so gut zu haben waren, und dann waren die ganz lieb, ja. Und heute sagen wir, was haben die gemacht? Opium, Alkohol, das schadet der Gehirnentwicklung und das macht doch Sucht. Ja, ich kann den Eltern sagen, ein iPad erzeugt Sucht und schadet der Gehirnentwicklung. Und das ist nachgewiesen, genauso wie für Opium und für Alkohol. Ja? Und ich hoffe sehr, dass wir keine 100 Jahre brauchen, bis wir uns sagen, was habt ihr gemacht? 5-Jährigen iPads gegeben, damit sie ruhig waren? Hat ihr wahnsinnig? Das macht die Gehirnentwicklung kaputt? Das erzeugt Sucht? Ich hoffe, dass sich das schneller rumspricht als das mit dem Baumwollläppchen.
Ich hoffe, dass wir das noch erleben werden, weil das ist ein super Vergleich, finde ich.
Also mit Alkohol. Es ist wirklich so. Und nochmal, ich weiß, wovon ich rede, wenn ich von Sucht spreche. Es gibt entsprechende Studien. Die Facebook-Sucht aktiviert genau die gleichen Areale in unserem Gehirn wie die Kokainsucht. Das ist nachgewiesen. Mit Bildgebung, mit allem, was man haben will. Also das gibt's wirklich. Das ist nicht eine Behauptung von mir, wie es manchmal dargestellt wird, sondern das ist schlichtweg in der wissenschaftlichen Literatur publiziert und in guten Journals veröffentlicht.
Letzte Frage jetzt. Wenn wir in die Zukunft schauen, wenn Sie die Politik beeinflussen könnten oder selbst Politiker wären, welche gesellschaftspolitischen Maßnahmen würden Sie empfehlen oder vielleicht versuchen durchzusetzen, damit es hier Änderungen gibt? Vor allem jetzt zu unserem Hauptthema Natur, aber auch Digitalisierung.
Also ich wäre sehr sensibel gegenüber noch mehr Bestrebungen, noch mehr Digitalisierung in den Alltag von Kindern einzuführen. Und diese Digitalisierung von Bildungseinrichtungen auf Teufel komm raus, ohne guten Grund. Also es gibt ja keine Studien, die zeigen, dass wenn ich in die Grundschule oder in Kindergärten iPads tue, dass die Kinder dann irgendwas davon haben. Im Gegenteil, es gibt Studien, die zeigen, wie schädlich das ist. Deswegen, da würde ich schon reglementieren. Da öffentliche Gelder dürfen dafür nicht ausgegeben werden, denn wir schaden den Kindern ja maßlos. Das ist das eine. Und das andere, ich würde durchaus auch wieder Kampagnen starten und fördern, dass wir mehr rausgehen. Und das, ich glaube, da kann man, also zum Beispiel die Pfadfinderbewegung, die kann man dann anders nennen. Vielleicht muss man sie amerikanisch Boy Scout und Girl Scout Bewegung nennen. Es klingt immer sexier, wenn ich es Englisch sage, als wenn ich es Deutsch sage. Auf jeden Fall würde ich das auch wirklich massiv fördern, weil wenn man da gerade bei jungen Menschen ansetzt, dann hat man die Effekte lebenslang. Und je älter die Menschen werden, desto deutlicher werden die, sodass man wirklich in jungen Jahren dann schon die Grundlage legt für gesundes, glückliches und auch langes Leben. Und besser kann man Geld ja gar nicht investieren.
Ich hoffe, unsere Entscheidungsträger hören diesen Podcast, dieses Interview. Ich sage vielen Dank, Herr Dr. Spitz, und wünsche Ihnen für den heutigen Vortrag alles Gute und noch schöne Stunden in der schönen Steiermark.
Ja, ich hoffe, die habe ich. Und soweit ich es jetzt gesehen habe, ist es wunderschön hier.
Alles klar, vielen Dank.
erichfrischenschlager.com
Wenn du nach dieser spannenden Folge mehr willst, dann abonniere meinen Podcast auf iTunes oder Spotify. Oder du besuchst mich auf meiner Website erichfrischenschlager.com. Ich freue mich auf jeden Fall auf ein Wiederhören mit dir. Also, mach das Beste aus deinem Tag. Tschüss und Servus aus Graz.